Thank you. Teufels reden, dann sind bestimmt hier viele junge Leute, die sagen, ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wie ich einmal mir erlaubt habe, in einer Jugendstunde bei uns zu Hause ein paar vorsichtige, höfliche Fragen anzubringen, da waren sturmlos, die haben mich da sofort unter Druck gesetzt und haben gesagt, wie kommst du überhaupt dazu, du darfst doch gar nicht zweifeln. Und die sagen, seitdem halte ich schön brav meinen Mund. Ich will es gar nie mehr riskieren, den Mund aufzumachen. Und darum bin ich froh, dass hier heute Abend die Gelegenheit besteht, dass wir über unsere Zweifel reden. Zuerst muss ich meine Zweifel zum Mikrofon sagen. Ich habe gehört, das Mikrofon sei etwas leise, darum brülle ich so laut wie ein Stier. Wenn es in Ihren Ohren gellt, dann stoppen Sie mich. Ich kann auch leiser. Geht so. Gut, dann springt. Also dann sagen junge Leute, ich will nichts mehr davon wissen, das ist viel zu riskant. Wenn du da zu denen kommst, in die Jugendversammlung oder in die Kirche, da musst du deinen Verstand vorher im Papierkorb ablegen, den darfst du ja nicht mitnehmen. Verstand abschalten und nur möglichst nichts denken. Und nur ja nie kritische Fragen stellen, sonst fällst du unangenehm auf. Aber jetzt weiß ich nicht, wie bei euch das ist, bei mir jedenfalls gehört zu meinem Jungsein auch, dass man Fragen stellt. Und schließlich macht man seine Augen auf und sieht hinaus in die Welt und da erlebt man, Mensch, da gibt es auch noch was anderes, als was sie dir im Kindergarten schon erzählt haben. Und da kannst du doch mal anfangen, die Dinge kritisch zu prüfen. Ich finde das großartig, dass junge Leute heute drauf gekommen sind, dass man einfach das überprüfen kann. Sonst würden wir ja jeden doofen Rattenfänger aufsetzen und ihm glauben. Dann könnten wir ja jedem Propheten das, was er uns erzählt, nachplappern und die Sachen wären geritzt. Aber das kann doch nicht sehr christlich sein. Wir wollen doch unseren Verstand benutzen. Und Gott hat ja schließlich nicht nur unsere Nase und unsere Hände geschaffen, sondern schließlich auch unsere Denkkraft. Und darum will ich am Anfang ganz deutlich feststellen, prima, dass wir nachfragen können. Prima, dass wir die Dinge in Frage stellen können. Das ist was Großes, wenn einer forscht und sucht und denkt. Ich kann mir unsere ganze moderne Welt überhaupt nicht vorstellen, ohne das kritische Nachfragen. Unsere ganze Bildung, unsere ganze Wissenschaft ruht auf dieser Säule, dass man fortwährend dem nachgeht und sagt, ja stimmt denn das, was der Professor erzählt hat? Und dann kommt da einer, der noch einmal dran Fragen hat und der nochmal neu aufbaut in der ganzen Naturwissenschaft. Das war ja der Fortschritt unserer modernen Welt, dass da Denker kamen, die noch einmal auf den Grund gingen, die nochmal von vorne anfingen und nachgedacht haben, indem sie all das, was bisher schon gültig war, in Frage gestellt haben. Und dann ist es in der Wissenschaft, zum Beispiel in der Medizin, möglich geworden. Weil wieder so ein radikaler Frage kam, nochmal in ganz neue Tiefen vorzustoßen. In der Erbforschung, im Suchen nach den Ursachen der Krankheit. Und wenn man eines Tages die Ursachen der Krebserkrankung feststellen will, dann wird das nur möglich sein, indem man das radikal bezweifelt, was bisher Schulmedizin war. Es wird wahrscheinlich denen gegeben sein, die noch einmal von Grund an neu denken. Darum lassen wir uns das nicht so gern durchstreichen, sondern sagen, das ist eine tolle Sache, wenn man heute kritisch fragt und alles in Zweifel zieht. Nun, ich war neulich mal im Zug unterwegs, das ist ja so gewissermaßen intim, da kann man manchen Leuten zuhören, was die da so reden. Im Zugabteil, da kann man sich ins Buch vertiefen und nebenher ganz faul da mithören. Und da haben Studenten sich unterhalten, das war also sehr originell. Die haben da miteinander geredet und der eine erzählt da von seinen Vorlesungen und wie das so geht im burschikosen Stil, dann sagt einer, aber wir haben unseren verrissen. Ja, was haben die gemacht? Die haben verrissen. Wie ein Lumpenbär, oder was haben die gemacht? Und dann kam raus, Sie haben da im Seminar eine Diskussion mit Ihrem Professor gemacht und da haben die nach Strich und Faden, wie man so sagt, auseinandergenommen, dass gar nicht mehr viel übrig blieb. Ich glaube, da gibt es schon manche in der Schule, das Verfahren Clinton kennen. Die nehmen ihre Lehrer auseinander und die nehmen ihre Eltern auseinander. Und das ist heute so ein direkter Modesport geworden, dass wir uns dieses großartigen Mittels der Kritik bedienen. Ich war da das erste Mal hellhörig geworden, als in unserer Schule sich ein Lehrer das Leben nahm. Und seitdem ist das nämlich kein Spaß mehr. Wie weit geht denn die Kritik überhaupt? Heute ist ja schon so, dass die Eltern manchmal für ihren Kindern am liebsten unterm Tisch runter sitzen und gar nicht mehr Mund aufmachen, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie noch sagen dürfen. Und weil manchmal die ältere Generation gar nicht mehr weiß, was sie vor diesen vernichtenden Angriffen der jungen Leute noch zu melden hat. Es ist ein großer Kulturkritiker, Golo Mann, Sohn von Thomas Mann, der sagt, vor der Kritik des 20. Jahrhunderts, das sei der Fall der Mauern von Jericho ein Kinderspiel gewesen. Durch die Waffe der Kritik sei im 20. Jahrhundert bisher über Jahrhunderte hinweg unangetastete Werte umgefallen, wie ja, ehe man sich umsieht. Da galten bisher Werte und Grundsätze in der Erziehung, im Zusammenleben der Menschen, im Achten der Menschen untereinander, Wahrheit, Liebe, Treue. Da war es selbstverständlich, was heute zum Zusammenleben der Menschen notwendig ist. Und da erlebt man es, dass Menschen heranwachsen und die lachen bloß. Und die stellen das alles in Frage. Und wenn wir heute Abend drüber reden, kann es sein, dass einer denkt, ja, hör mal, du bist da vorne so und willst uns jetzt Angst machen, aber wir lassen uns da gar nicht mehr Angst machen. Die Kritik ist ja so wunderbar, weil sie uns den Freiraum schafft, den wir junge Leute brauchen. Wir stellen unsere Eltern in Frage, wir wissen, was sie falsch gemacht haben, wir wissen genau, wie sie versagt hat in der Politik, wir wissen, wie sie in der Geschichte des Dritten Reiches versagt hat, wir wissen, wie heute die Regierung versagt, wir können die Parteien kritisieren, keine Partei ist tauglich, wir wissen, wie die Werte versagen, wir wissen, wie die Schulen versagen, wir wissen, dass das Bildungssystem nicht mehr taugt, wir wissen, dass alles falsch war, was man uns gebracht hat. Ich muss nur mal eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, der mir begegnet ist. Das ist ein Brummel in der Leitung, aber stört Sie es nicht, verstehen Sie mich noch, das ist die Hauptsache. Also da war ein junger Mann, den haben Sie zu mir ins Haus geschleppt. Und das wird richtig schön, über das Thema müsste man sicher unter vier Augen reden. Das wir heute Abend abhandeln, weil da viele Nöte auch bei Ihnen sind und viele Verletzungen. Und da kam kurz die Geschichte raus nach einem Gespräch, das wir miteinander führten. Dieser junge Mann hat sein Abitur gemacht, einer dieser scharfen Denker. Nochmal, ich habe nichts gegen Denken, ich habe auch Abitur gemacht. Sonst kommt nachher einer und meint, ich sei gegen Abitur. Und es war einer jener scharfen Denker, der alles in Zweifel zog. Mit seinen Eltern konnte es nicht mehr, dann war er ausgezogen. Das verstehe ich, das akzeptiere ich, er hat seinen Kriegsdienst gemacht, hat meine Anerkennung. Ihm kann ich entscheiden und auch hier war er, dann war er zum Ersatzdienst gegangen, war in ein Kinderdorf gegangen und hier hat er mit einer beißenden Schärfe alle seine Kritik unterzogen. Und dann kam das Wochenende, wo der Gruppenleiter selber über Sonntag frei hatte und von Freitagabend bis Sonntag musste dieser junge Mann die Gruppe übernehmen. Das sind 14 Kinder, wenn ich recht weiß. Und jetzt lachen Sie bitte nicht. Dieser junge Mann hat einen Nervenzusammenbruch bekommen. Er war der simplen Aufgabe gar nicht selber gewachsen. Und wie wir da zusammensaßen, da hatte ich gemerkt, man kann kaum in so einem Vortrag darüber reden, weil das ja die feinsten Gefühle der Menschen sind. Und jetzt könnte es passieren, dass auf einmal junge Freunde da sind, die sich angegriffen fühlen, das will ich gar nicht. Sondern ich will darüber sprechen, dass hier Nöte liegen. Man bringt uns bei, wie wir mit beißender Schärfe und mit Kritik alles in Zweifel ziehen können. Und ich habe am Anfang meines Vortrags gesagt, Zweifel sind prima, Zweifel brauchen wir. Aber am Ende ist nicht mehr klar, wo ist denn noch ein Halten? Wo ist denn ein Ende mit der Unsicherheit? Wir haben über den ganzen Kritisieren vergessen, uns selbst in Frage zu stellen. Und wir gingen bisher so selbstverständlich davon aus, die anderen, die sind alle falsch und wir? Wo ist denn ein Grund, auf dem ich stehen kann? Darum will ich mich heute Abend gar nicht verlieren in weitere Geplänkel über die Frage, wie geht Kritik, wie weit und wohin? Ich will heute Abend zuerst einmal wissen, wo ist das Positive, wo kann ich denn überhaupt stehen? Was brauche ich denn nicht mehr in Zweifel ziehen? Wo habe ich denn etwas, für das ich mich wieder einsetzen kann und an das ich mich halten kann? Wo ist ein Grund? Ich habe das eigentlich erst gemerkt, als ich mich so mal richtig verknallt habe über beide Ohren. Mit einem netten, sympathischen Mädchen in einem Wald von Stuttgart spazieren gegangen. Wir haben uns nicht gekannt, sie kam aus Ulm und wir trafen uns zum ersten Mal in Stuttgart. Wir gingen dort oben beim Bärensee, wenn man die Gegend kennt, spazieren und ich habe dann nach kurzer Zeit gefragt, sie sitzt da hinten, ne? Also gefragt, willst du mich heiraten? Ja, jetzt das ist eine Frage nicht. Jetzt muss man sagen, Mann, da kommt da so einer. Ich meine, damals sah ich noch anständiger aus, da hatte ich noch keinen Bart und da war ich noch ein ganz normaler Mensch. Aber nicht, da hätte ich ja sagen müssen, ja, sieh mal, also ich habe da meine Zweifel. Das wäre ja ganz natürlich, dass man da so einem dahergelaufenen jungen Mann sagt, dem traue ich doch nicht über den Weg. Das könnte ja ein Meckenhändler vom Fortuna Orient sein oder wer weiß denn, ob der, was der da vorhat. Wie soll ich dem trauen können? Und dann, das sagt ja noch gar nichts, wenn er ein Spießbürger ist, ist ja noch viel schlimmer, wenn er da so, und überhaupt, ob wir beide glücklich werden, ob wir zusammenpassen. Das ist ein Problem. Wem kann ich trauen? Und dann hätte ich ja sagen können, machen wir es ganz einfach, jetzt machen wir. Jetzt will ich Beweise haben. Ja, was für Beweise? Was wollt ihr in der Liebe für Beweise? Das gibt doch gar keinen Beweis. Da kann ich 8 Jahre mit dem Mädchen unterm Arm rumlaufen, aber das ist noch kein Beweis, ob wir zusammenpassen. Und der dümmste Beweis, sondern einer sagt, da würden wir miteinander schlafen und probieren. Als ob das ein Beweis für Liebe wäre. Im Gegenteil. Damit wird Liebe unmöglich. Da habe ich zum ersten Mal begriffen, das ist ein Glaubenswagnis. Das war für mich so ein Moment, wo dieses Mädchen, der kann sonst kaum. Die Hand reichen, sagt ja. Und da merke ich auf einmal, unser ganzes Zusammenleben beruht auf Glauben. Auf Vertrauen. Und jetzt sagt bitte nicht, das ist ein anderes Thema, sondern da wird auf einmal sichtbar, ich kann viele Dinge in der Welt prüfen. Ich kann sie unter das Mikroskop legen und zersägen. Ich kann sie messen mit der Messlatte. Aber wenn ich Menschen auf den Grund kommen will, da gibt es keine Messlatte. Und da gibt es kein Mikroskop, um das Herz zu ergründen. Da gibt es nur Vertrauen. Und da muss man etwas riskieren. Und das kann in die Dinsen gehen und das kann funktionieren. Nun gibt es viele Menschen, die leben um uns und die sagen, ich habe einmal vertraut und ich bin reingefallen, seitdem traue ich nie mehr. Und die erzählen uns dauernd so Geschichten, also Kinder so Leute, mach mal Besuche, dann Kinder so ganz misstrauische Leute sagen, trau gar niemand, ich gehe nicht zur Wahl, ich grüße niemand auf der Straße und wenn einer mir was erzählt, dann weiß ich, der will mich wahrscheinlich was reinlegen. Die machen die Glastüren so einen Spalt auf, weil sie immer denken, das sei doch ein Zeitschriftenwerber. Und so, dann weiß man ja noch genau, was da also kommt und dann bleiben die so misstrauisch. Und das Tolle ist, die haben immer recht. Bis sie sterben, die kriegen immer nur Leute vors Gesicht, denen man sowieso nicht trauen kann. Die können einem Geschichten erzählen von lauter undurchsichtigen Gestalten. Weil sie nie einem trauen, erschließt sich auch niemand ihnen. Und jeder bleibt ihnen auf grausame Distanz. Und sie kriegen nie einen Freund. Und sie erfahren nie Liebe. Und darum spitzt sich jetzt die Frage auf uns heute Abend zu, wenn wir am Thema vom Zweifeln und vom Verzweifeln und vom Vertrauen sind. Ja, sag mal, wem kann ich denn trauen? Das wäre ja natürlich falsche. Eine falsche Konsequenz des Abends, wenn einer sagt, na nun gut, also ich kann sowieso nicht wissen, dann kann ich mich ja jedem hinhängen, dann kann ich ja jedem glauben und dann kann ich jedem vertrauen. Nein, mein Leben ist zu kostbar. Und mein Leben zu teuer und ich muss wissen, wie kann ich glauben? Wem kann ich mich ausliefern? Für mich war es die wichtigste Entscheidung meines Lebens, dass ich gemerkt habe, an einer Stelle ist Glauben und Vertrauen am allereinfachsten. Das ist Jesus gegenüber. Dass man Menschen traut, dazu hat man allerhand nicht traut. Dass man ihnen einen Zweifel, dazu hat man alle Grund. Wenn mir einer gegenüber nicht traut, dann muss ich also ehrlicherweise bekennen, also in meinem Leben gibt es genügend Anhaltspunkte, dass Menschen sicher Grund haben, an mir zu zweifeln und auch zu verzweifeln. Aber das will ich heute Abend ganz klar sagen. An einer Stelle werden Menschen nie enttäuscht und ist das Zweifeln völlig absurd. Jesus Christus gegenüber. Und genau an dieser Stelle machen die Menschen die meisten Fragen. Und das ist das Missverständlichste und das Unklarste, Unerklärlichste. Jesus gegenüber müsste man eigentlich am meisten Vertrauen haben. Dann sagen die Leute, ja, Jesus habe ich noch nie gesehen. Und Jesus, das ist mir alles so luftig, das ist mir bloß so, wie wenn das so eine Idee wäre, dass die Kirche erzählt, weil das so ein bisschen Thema bei ihnen vielleicht ist. Und wie soll ich das überhaupt fassen können? Nehmen Sie das vorneweg einfach einmal an. Das, was Sie sehen können, das ist zum Vertrauen noch gar nicht sehr viel. Ich habe es Ihnen gezeigt, bei Menschen, denen Sie gegenüberdrehen, was Sie sehen, die Krawatte und das Hemd und die Frisur und so, das ist alles nicht sehr viel. Das andere liegt ja sowieso tiefer. Die Bibel sagt mal, was sichtbar ist, das vergeht. Wenn einer sagt, ich glaube, was ich anfassen kann, ach, was Sie anfassen können, das sind die Bretter, aus denen man ihren Sarg mal zimmert, und das ist ihr Leib, der vergeht. Das sind ja alles nicht Dinge von Gewicht und von Bestand. Das ist ja nicht das Wesentliche. Sondern wenn wir suchen, wie kann ich denn glauben, worauf kann ich mich denn gründen? Bleiben Sie nochmal stehen an dem Beispiel, das ich Ihnen vorher erzählt habe von dem Mädchen, das mir dieses Wort sagte, ja, und das mir vertraut. Sie müssen wissen, woran kann ich mein Leben binden? Ich kann es Ihnen nirgendwo so klar sagen, wie dort bei Jesus Christus allein. Damals kamen Menschen zu Jesus, und das wird im Neuen Testament erzählt, dass viele von ihnen skeptisch gegenüberstanden und sagten, ich traue dir nicht. Und sie blieben bei dieser Meinung. Und sie haben gebrüllt, weg mit Jesus, er hindert nur mein Leben. Ich gestehe Ihnen das zu, dass Sie diese Entscheidung heute Abend fällen. Sie sind nicht allein. Es wird viele Menschen in dieser Welt geben. Schon im Neuen Testament lesen wir von Ihnen. Leute, die sich mit Religion viel beschäftigen und doch zu Jesus ein klares Nein haben, die kein Vertrauen zu ihm entgegenbringen. Dann waren andere. Merkwürdig war, der auslösende Punkt des Vertrauens war bei ihnen, dass sie sich selber sehr verzweifelt verurteilt haben. Da waren Leute, zum Beispiel einer, der saß da mit verfaulenden Gliedmaßen, ein Aussätziger. Und wenn der sich angeschaut hat vom Spiegel, dann sagt er, das darf kein Mensch mehr sehen. Er war glückselig, dass er noch draußen in einem Asyl wohnte, wo ihn niemand sah. Das war schon eine Zumutung, seine persönliche Erscheinung. Und der Mann kam zu Jesus, fiel vor ihm nieder und sagte zu ihm, wenn du willst, du kannst mich wohl gesund machen. Das hängt bis heute merkwürdig zusammen. Vielleicht muss man zuerst einmal an sich selber verzweifelt sein. Es gibt in der Bibel nie einen Grundsatz, wo das so formuliert stünde, als ob das ein Glaubensgesetz wäre, mehr Erfahrung. Aber ich bitte Sie heute Abend, Sie können die Frage des Glaubens nur beurteilen, wenn Sie über sich einmal klar ein Urteil erkennen und sich klar sehen, wer bin ich? Das ist ja die Grundfrage, wo ist überhaupt die Basis, von der ich her beurteilen kann? Und da waren Menschen, die haben schonungslos ihr Leben beurteilt. Da war einer, der hing sogar neben Jesus am Kreuz. Der war verurteilt, weil sein Leben gescheitert war. Ich glaube, Lesken hat schon drüber gesprochen. Und er hat erkannt, dort im Tod, gar nichts hat er erkannt. Er hat zu Jesus nur gesagt, Mensch, wenn du Jesus wirklich Sohn Gottes wärst, dann würdest du uns alle aus dem Dreck rausholen. Es gibt Menschen, die noch bis in ihre Todesstunde hinein, selbst im größten Elend, nicht offen werden zum Glauben, sondern dabei bleiben, ich bin recht, mein Leben ist gut und alle anderen sind falsch und die Welt ist falsch und Gott betrügt mich und ich bin der verlorene Mensch, bloß weil Gott mir seine Liebe vorenthält. Und der andere, der sieht das irgendwie anders und er ruft, Herr, denk an mich. Gehen Sie mal das Neue Testament durch. Zum Glauben gehört dieses, dass einer es wagt, zu Jesus aufzuschauen. Sie sind heute Abend wahrscheinlich deshalb hergekommen, weil in Ihrem Leben die Unsicherheit so groß geworden ist, dass Sie sich nüchterner fragen, was ist denn überhaupt noch, was mein Leben hält? Worauf kann ich mich denn noch gründen? Was ist denn noch wahr? Und dann fragen Sie bloß, kann ich mein Leben so an Jesus hinhängen? Es geht doch nicht um Sprüche, die Sie her sagen. Es geht doch nicht um irgendwelche frommen Bekenntnisse. Es geht doch, ob Sie Ihr Leben so an Jesus hinbinden, ob das wahr ist, dass Jesus Sie trägt und Jesus Sie hält. Und dann fragen Sie, was sagt er mir denn? Das steht doch in der Mitte des Neuen Testamentes drin. Das können Sie doch heute Abend wieder für sich selber hören, wenn Jesus Ihnen sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und dann sagen wir, aber Herr, mein Leben passt doch gar nicht zu dir. Dann kommen auf einmal ganz andere Zweifel. Dann sagen wir, Herr, ich bin doch gar nicht fromm. Ich habe doch dir gar nicht gedient. Ich habe doch dir gar nicht gefolgt mit meinen Geboten. Das sind die wirklich ernsthaften Zweifel, die Menschen haben. Herr, ich kann doch gar nicht zu dir. So wie einer einmal gerufen hat, Herr, geh weg von mir. Du und ich, wir beide passen nicht zusammen. Das war der Simon. Der sagt, du Jesus, Sohn Gottes, und mein unreines Leben, meine Gedanken, meine Fantasiewelt, meine Taten und du, das geht doch nicht zusammen. Mann, der an sich selber zweifelt, der es erlebt, dass Jesus ihm sagt, fürchte dich nicht, komm her, dass Jesus die Hand auf uns legt, dass ihm das heute Abend zum Schluss sagt. Jesus legt die Hand auf sie, weil in ihrem Leben nichts Liebenswertes mehr ist. Solche Leute sucht Jesus und er sagt, ich bin mit dir. Und das sind die durchgrabenen Hände Jesu, dass er für schuldige Menschen gestorben ist. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und da haben Menschen geglaubt, wieder alle Erfahrung. Wieder alles bessere Wissen. Sie wussten es doch von sich, dass das nicht stimmen kann. Sie wussten doch in ihrem eigenen Leben, wie die Sünde gen Himmel schrie. Da waren Leute zu Jesus gekommen, die mit Geldgeschäften dunkle Sachen gemacht haben. Da waren Leute dabei, die andere betrogen hatten in der Liebe. Und die wussten doch, wie ihr Leben eine fortwährende Anklage war. Das kam in ihrer Erinnerung fortwährend hoch. Und glaubten sie Jesus, wenn er sagte, Schuld ist vergeben und in des Meeres Tiefe geworfen, weil er dafür gestorben ist. Glauben kann ich Jesus glauben. Der Glaube wird dann ganz einfach. Dass er sagt, lügt mich Jesus eigentlich an oder ist das wahr? Und dann merke ich auf einmal, meine Zweifel sind sehr vermessen. Dann mache ich, wie wenn Jesus der Sohn, Gottes Sohn, unklare Gefälle wäre. Wenn die Menschen gegenüber zweifeln, das verstehe ich noch. Bei Menschen, da gibt es manche Unbehaglichkeit. Wollen Sie Jesus gegenüber bezweifeln, dass, ja, glauben Sie ihm? Glauben Sie ihm nicht, der sein Leben geopfert hat für Sie? Der Ihnen das eine ganz fest sagen will: Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich rette dich aus allen Gebundenheiten der Finsternis. Ich hole dich raus. Und Sie sehen das, ich traue dir nicht. Können Sie das noch machen? Wer sind Sie eigentlich? Und dann merken Sie, ich darf mein Leben Jesus anvertrauen. Das war mir noch ein wichtiger Schritt als meine Heirat. Und das hat mein Leben von Grund auf verändert. Ich habe nichts gefühlt und nichts gespürt. Ich habe Jesus nur geglaubt, was er mir sagte. Und sein Wort, das habe ich in der Bibel. Ich sage: Jesus, dir glaube ich, dir traue ich, dein Wort ist wahr und trüget nicht. Bis heute geht mein Glaube auf diese ganz einfache Tatsache zusammen. Deinem Wort glaube ich. Ich habe nichts gefühlt, da kam kein Blitz vom Himmel, da war gar nichts Besonderes da. Dir glaube ich. Mein Leben, ja dazu, sagt der Herr, ich will dir nachfolgen. Ich bleibe nicht mehr auf Distanz. Und in dem Augenblick haben sich mir Welten geöffnet. Ich habe eine Person erkannt, Jesus. Und seitdem ist er mir so nahe und sein Wort so lebendig. Und ich habe erfahren, das ist wahr. Sein Wort ist wahr. Ich möchte Sie heute Abend bitten, gehen Sie diesen Schritt zum Glauben. Und dann sagen Sie nicht: Ich kann nicht glauben. Ich kenne diese Mauer des Zweifels von mir selbst. Die kommt bei mir genauso. Die kommt bei frommen Menschen genauso wieder. Und ich merke, das muss ich niederlegen, wo ich meine, ich könnte gegen Gott reden. Ich könnte ihm gegenüber sitzen und sein Wort zerreißen. Und da bin ich froh, dass ich sagen kann: Herr, vergib mir mein Zweifeln. Vergib mir, dass ich manchmal so trotzig war. Ich bin kein leichtgläubiger Mensch, aber Herr, dir kann ich trauen. Und ich bin so froh, dass du mich noch nie betrogen hast und gar nie betrügen. Binden Sie Ihr Leben ganz an ihn.
wir sagen dir herzlich Dank für dein Wort. Für dein Wort, was uns auch ganz persönlich meint. Wir freuen uns, dass uns deine Liebe gibt. Wir freuen uns, dass du auch hier jetzt gegenwärtig bist. Und dass du uns mit deinem Frieden erfüllen möchtest. Herr, wir möchten auf deine Liebe antworten und möchten dir unser Vertrauen schenken. Danke, dass wir das beschließen können, uns auf dein Wort zu verlassen, deinen Zusagen zu trauen und unser Leben mit dir zu wagen und auf dich zu begründen. Danke, dass damit unser Leben Hoffnung hat, eine Zukunft. Wir freuen uns, dass wir mit dir gehen dürfen. Und wir möchten gern, dass diese Hoffnung ausstrahlt, dass dieser Friede weitergeht hin zu anderen und sie mit ansteckt mit deiner Freude, hinein in deine Liebe, hinein in deinen Segen. So danken wir für all das Gehörte an diesem Abend und bitten dich, dass wir es weiter bewegen und dass es sich in unserem Leben entfaltet. Wir loben dich und danken dir, Herr. Amen.
Oh, yeah.
Abend verlässt, dieselben Tage hier. Auf Wiedersehen.